Donnerstag vorher kam die Nachricht, wir haben alles versucht, wir haben alles vorbereitet, es ist abgelehnt worden, du kriegst keine Aufenthaltsgenehmigung. Das war verblüffend, weil ich es bis jetzt immer gekriegt habe, nicht? Und dann schickte der Pfarrer einen Eilbrief, da schrieb er, wir sehen das an als ein Gericht Gottes. Wir können nicht im Moment etwa den Behörden böse sein, sondern Gott hat uns gezeigt, dass wir die letzte Evangelisation, die wir vor anderthalb Jahren hatten, nicht ernst genug genommen haben. Wir persönlich, wir und unsere Familien, und dass er uns jetzt gewissermaßen das weggestrichen hat. Er hat mir erzählt, das sind zwei Amtsbrüder, die herzverbunden sind, wie sie jeder für sich in den Wald gegangen sind und haben gesagt, Herr, jetzt müssen wir vor dir Buße tun, dass du uns so ins Gericht stellst. Und denken Sie, an demselben Morgen kriegte ich an dem Donnerstag die Mitteilung, es ist abgesagt. Und dadurch fuhr mich der Gedanke, jetzt hatte ich Gott also für diesen Dienst verworfen. Hast du verdient. Das hast du verdient. Und da bin ich rausgefahren ins Bergische Land und habe einen Tag lang vor Gott mich gebeugt und gesagt, Herr, ich habe es verdient, dass du mir die Türen zuschließt. Aber schwer ist es. Schwer ist es. Ohne dass wir uns verabredeten, wurde kein Zorn gegen die Behörden. Wir sind keine kalten Krieger. Wir sind keine kalten Krieger. Haben wir nichts mit zu tun. Das überlassen wir Leuten, die Scheuklappen haben. Sondern wir haben es mit dem lebendigen Gott zu tun, ohne Verabredung. Er und ich wurde, diese beiden Brüder und ich wurden einfach vor Gott zerschlagen. Und am Samstagmorgen ruft es an. Ich kriege eben Nachricht von Erfurt. Bruder Busch kriege eben Nachricht vom Rathaus. Wir sollen die Aufenthaltsgenehmigung abholen. Ja, wie ist das möglich? Nicht? Jetzt kann man natürlich sagen, das ist also, ja, Gott benutzt Menschen, natürlich auf unterer Ebene abgelehnt worden, und dann sind auf einmal ganz oben Maschinen in Bewegung geraten, verstehen Sie, und haben gesagt, geht doch nicht. Aber uns war es völlig klar, nachdem wir gehört hatten, was Gott uns sagen wollte, sagt der Herr Sohn, und dürfte auch evangelisieren. Das war so wundervoll, das war so erstaunlich, wie ich dann fragte, ja, wie war es denn, dass nun doch noch kam? Sagte, verstehen Sie, hat Gott eingegriffen. Da hat er eingegriffen, das war ein Wunder, nicht? Und das war so, dass ich gar nicht mehr die Aufenthaltsgenehmigung kriegen konnte. Die konnten sie nur nach Wachta befördern und das war eine aufregende Reise, ob ich die da vorfand, nicht? Da brauchte ich ja bloß so ein Papierchen, so ein Dingelchen, nicht? Das geht in so einem großen Kalten Krieg ja leicht verloren, nicht? Es war da und ich fuhr fröhlich hin. Wissen Sie, das muss man miterlebt haben, wie ich ankomme, da so ein Rudel Pfarrer am Bahnhof stehe, nicht? Und eine Freude, Tränen in Augen vor Freude, nicht? Jetzt kommt die Evangelisation. Und dann bin ich in dem Pfarrhaus, ich komme gar nicht zum Abendessen, denn da sitzt nun der Senior, das ist so Art Superintendent, und ein großer Krieg erhebt sich. Bruder Busch, Sie müssen eine Bibelstunde halten, sage ich, das ausgemacht. Ja, aber sagt der Superintendent, an Thomaskirche, wo ich bin. Nein, sagen die. Also Lutherkirche hatte mich eingeladen. Nicht? Ich sehe die Pfarrfrau noch. Hören Sie, Herr Senior, wenn Sie Bibelstunden von Busch haben wollen, dann laden Sie sich den Busch selber ein, nicht? Und so die Hände in die Seite gestemmt. Und der Superintendent sagt, Moment mal, dass er nun doch noch kommen wollte, habe ich ja auch mitgebeten und auch noch mitgeholfen und einige Gänge gemacht, nicht? Da bin ich beteiligt. Und ich konnte also mühselig schlichten und sage, Ruhe, Blut, Kinder, dann hatten wir zwei Bibelstunden, nicht? In der Thomaskirche, Lutherkirche. Also sahen wir um 4 Uhr nachmittags in der Lutherkirche, um 5 Uhr in der Thomaskirche. Natürlich mit einem alten Mann nicht so ganz einfach, zumal da zwei verschiedene Texte waren. Die einen wollten eine Besprechung der Ostergeschichten haben und die anderen, also kurz und gut, ich musste ein bisschen arg kämpfen drum, dass ich noch Raum bekam, mich vorzubereiten und so nötigen Stille. So hatten wir also, wissen Sie, da war eine Tagung der Jugendwache. Uns Kerle. Also ich muss schon sagen, diese jungen Brüder, die zusammengekommen waren, großartig. Ich sah so einige in meiner Evangelisation, und da kommt der Leiter und sagt, können Sie nicht bei den... Nein, sage ich, jetzt ist Feierabend, nicht? Also hören Sie, dreimal nacheinander reden, da brauche ich, und morgens, da muss ich, also ich war 4 Tage da, 2 Mal zur Polizei, meinen Schein stempeln lassen. Zur Ankunft, da sage ich, stempeln gleich Abschied. Nein, das geht nicht, müssen Sie nochmal hinlaufen, mit zum Abschied stempeln, nicht? Ich habe den Oberbürgermeister gefragt, warum ist denn das eigentlich nötig, das ist doch ein bisschen lästig. Er sagt, wir müssen uns so hüten vor Agenten aus dem Westen, da müssen wir genau kontrollieren, sage ich, verstehe, nicht? Und, also sagt, nein, sagt, das geht nicht. Ein Vormittag haben sie angesetzt, mir Erfurt zu zeigen. Und da hat sich einer der jungen Brüder bereit erklärt, der hat ein Auto, uns rumzufahren, nicht? Und Erfurt ist ein Schatzkästchen, schöne Sache, dieser Dom und diese Erichkirche. Und da sehen wir uns das alles so an, nicht? Und dann sagt er, Bruder Busch, es war 3 Uhr geworden, noch eine Tasse Kaffee. Ich lasse Sie eine Tasse Kaffee. Ich sage, das wäre genau das Richtige jetzt. Und dann fuhren wir los, da sagt er, also ich muss ja beichten, diese Tasse Kaffee kriegen Sie im Kreis dieser jungen Jugendwachte und die erwarten dann natürlich, dass sie Ihnen ein Wort sagen. Und auf die Weise wurde ich geradezu dahin verschleppt und ich kam gar nicht zum Kaffee trinken, sondern die hatten natürlich 1000 Fragen über Jugendarbeit und hielt also einen umfassenden Bericht über Möglichkeiten und einer Jugendarbeit von meiner Erfahrung etwa im Nazireich, wo wir gar nicht organisiert waren, Jugendarbeit ohne äußere Organisation, nicht? Und wir kamen mit Noten die Bibelstunde oder eines Abends ist 2 wundervolle Jugendtrupps da von Eisenach und von Weimar. Also eine junge Gemeinde, da geht das Herz auf, wissen Sie. Das ist ja für die ungeheure Bekenntnis, verstehen Sie? Da war die Kirche voll, es waren also stellen Sie sich die Erlöserkirche vor, bloß größer, breitere Galerien. So ein großer Rundbau, nicht? Und dann alles voll, jeder Gang und jeder Winkel mit Bänken und kleinen Stühlen, was Sie sich vorstellen können. Jetzt der Altarraum, nicht? Diese jungen Leute setzen sich auf die Stufen vom Altar. Das ist da ein tolles Bekenntnis, wenn ein junger Mann von 20 Jahren sich da oben hinsetzt und alle 2000 Menschen können sehen, ich sitze hier. Das tun sie hier im Westen nicht mal, weil sie ihren Anzug schonen wollen. Aber die setzen sich dahin, nicht? Und der ganze Altarplatz vor jungem Volk, ich kam kaum auf meine Kanzelin vor Gedränge. Das war, und ja, da war es die Weimarer und Eisenacher Jugend. Jetzt, wir können erst um 10:30 zurückfahren. Wir haben noch 1 Stunde Zeit. Ja, Sie können sich in der Kapelle da aufhalten. Ja, aber, sagt der Leiter, sehen Sie, dann ist so trostlos, 1 Stunde warten und dann noch die lange Heimfahrt. Können Sie nicht. Und dann müssen wir natürlich nach 2 Bibelstunden einer großen Versammlung restlos ausgepumpt, nicht? Und dann muss ich also richtig 3-mal tief atmen, lieber Gott, jetzt schenkt mir nochmal eine Frische, nicht, dass ich denen nochmal 1 Stunde hinlege, die sie nie vergessen, wo ich ihnen so einige Geschichten aus meinem Leben erzähle, nicht? Aber wenn ich dann abends in mein nach Hause kam, dann saß da ein Kreis. Der Propst, nicht? Und ein Arzt und, ich muss von Ihnen hören. Natürlich muss doch hören, wie es Ihnen geht, was da los ist, nicht? Können Sie sich vorstellen, am 3. Tag habe ich bei einer Panik gepackt. Da habe ich gedacht, das halte ich nie durch, das halte ich einfach nicht durch. Aber ich habe es durchgehalten. Es wurde einfach so schön, aber ich dachte, man kann es gar nicht alles verkraften. Diese großen und herrlichen, riesigen Versammlungen. Und das habe ich denken müssen, dass sehr viele Berichte über die DDR bei uns eben auch Propaganda sind. Verstehen Sie? Ich kam nach Hause und man fragte, wie war's? Da sage ich, also beinahe wie eine Ewigkeit, totaliter, ganz anders. Verstehen Sie, wir denken uns da furchtbare Bedrückung, dass ich riesige Versammlungen in aller Freiheit halten kann, nachdem ich eine Genehmigung habe. Das passt nicht zu unserem Bild von der DDR eigentlich. Verstehen Sie? Oder doch? Passt nicht dazu. Verstehen Sie? Sie kriegen kein Papier für Plakate und für Handzettel. Papier gibt es kirchlich nur für Kirchenmusik. Die hält man Kirchenmusik, hält man für so ungefährlich, dass jedes Kirchenkonzert plakatieren darf. Das ist eigentlich für einen Kirchenmusiker sehr nachdenklich, nicht wahr? Aber für Evangelisation gibt es also kein Papier, nicht wahr? Und trotzdem also nun diese, ach, das wurde von Abend zu Abend voller. Und eben dieses merkwürdige Evangelium auf diesem Hintergrund, wo eine bewusste Feindschaft gegen das Evangelium da ist, eine weltanschauliche Auseinandersetzung, bei uns gibt es ja keine Auseinandersetzung mehr, hier ist eine, verstehen Sie, ganz anders funkeln. Eine ungeheure Lebendigkeit, ich habe eine ganz große Freude gehabt. Besonders interessant war für mich dann, dass ich so verschiedene Behördenempfänge hatte oder Parteiempfänge, ich will nicht näher viel darüber sagen, ist der Oberbürgermeister, einen kleinen Empfang machte, wo ich dann mit zwei Begleitern, und er hatte einige geholt, und wir seinen offiziellen Besuch in dem Rathaus da hatten. Das ist dann ein sehr interessantes Gespräch, nicht? Sehr nette, atheistische, wie er selber sagt, Oberbürgermeister und der Pastor. Und dann hat er eine Dame daneben sich, die kein Hehl daraus macht, dass sie missionarisch tätig ist, atheistisch. Und ich mache kein Hehl daraus, dass ich missionarisch tätig bin fürs Evangelium. Und da wir beide uns einbilden, hier im Kopf gefallen zu sein, nicht? Und da wir außerdem keinen Krach haben wollten, war das ein funkelndes Gespräch, das kann ich Ihnen sagen. Das war auch wieder sehr anders, als man sich so vorstellt. Freundschaftlich und nett und sehr offen, verstehen Sie, fantastisch offen. Ich wurde dann, also das darf ich Ihnen nur sagen, einen besonderen Eindruck hat mir gemacht, als wir am letzten Tag, ehe ich an die Bahn ging, noch einen Besuch machten bei, an der Lutherstätte, dem Augustinerkloster. Das Augustinerkloster ist die einzige Stelle, wo eine Bombe nun niedergegangen ist. Und nun erfuhr ich, was ich gar nicht wusste, dass diese Bombe ein Haus zusammenstürzen ließ, in der 20 Menschen umkamen. Und einer der 20 war ein ganz naher Vetter von mir, der als Pfarrer in Eisenach war, in Erfurt war, von dem ich eigentlich nicht mehr recht wusste, wo er hingekommen war. Dieser Pfarrer ist da umgekommen. Es war für mich schon recht erschütternd, auf einmal vor der Stelle zu stehen, wo er unter den Trümmern liegt und nicht geborgen werden kann. Und dann gingen wir in dieses Kloster, in dem Luther also Mönch war, das noch so völlig erhalten ist, wo heute so eine Art Predigerschule ist, wo Laien ausgebildet werden zu Predigern. Und nun ein alter Küster, der war in meinen Versammlungen, mit einer Begeisterung mich empfing, dass ich noch ankam von meiner Abreise. Und am liebsten nun jedes Steinchen gezeigt hätte. Wir mussten immer wieder bremsen, dass wir zu Ende kamen, so wie ich jetzt nicht. Und da hat mich am meisten beeindruckt, wie wir in diese Kirche kamen, in der Luther das Mönchsgelübde abgelegt hat. Das habe ich nicht, das ist eine einfache Kirche mit einem funkelnden Fenster aus der Zeit Luthers, das ausgelagert waren, wieder da ist. Wundervolles Glasfenster. Und vor diesem Altar ist eine Grabplatte. Und da liegt ein Abt des Klosters, Augustinerkloster, namens Zacharias. Und dieser Zacharias war berühmt, weil er 100 Jahre vor Luther auf dem Konzil zu Konstanz die Anklagerede gegen Hus gehalten hat, die damit endigt, dass der Vorreformator Hus verbrannt wurde. Die Anklagerede hat dieser Abt Zacharias. Und auf diesem, die Mönche lagen damals 24 Stunden in Kreuzform vor dem Altar, regungslos, ehe sie dann das Gelübde ablegten. Auf diesem Grabmal hat Luther gelegen. Und nun wollen Sie mal die Zusammenhänge sehen, so dunkel, mir ist gegeben alle Gewalt, die geheimen Zusammenhänge. Dieser Abt Zacharias sorgt dafür, dass der Vorreformator Hus verbrannt wird. Hus heißt zu Deutsch ganz. Das letzte Wort von Hus ungefähr, eines der letzten Worte war, ich bin eine Gans, aber es wird ein Schwan kommen, der das Lied schöner singt. Und auf der Grabplatte seines Mörders liegt dieser junge Mönch, der das Schwan sein wird, der dem Evangelium zum Durchbruch verhielt. Da sehen Sie, einmal fühlen Sie so unterirdische, als wenn Gott Humor hat, nicht? Und auf diesem Grab, der gestorben ist, dieses Anklägers, dieses Feindesevangeliums, da liegt der Mönch, der einmal das Mönchsgelübde abwerfen wird und Evangelium predigen von der freien Gnade Gottes in Jesus. Ich war in der Zelle Luthers, ist nichts drin, nichts drin, ist ganz leer. Aber mich empfing das Bedrückende des Gesetzes. Ich habe es nie so empfunden, was heißt es, vor der feurigen Glut ringen aus Angst vor der Hölle. Aus Angst vor der Hölle und alle Werke langen nicht, diese Glut zu stillen. Was muss das gewesen sein, als er kapiert, da ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Ich war tief erschüttert und bewegt, als ich zum Bahnhof fuhr, dann einmal das tolle Getriebe von Erfurt. Ja, die Heimfahrt war 7 Stunden lang nachdenken, was es heißt, mir ist gegeben, alle Gewalt. Den Ertrag habe ich am Sonntagmorgen gegeben. Und dann hatte ich nachmittags meine Jungs und dann um 6 Uhr saß ich schon wieder im Zug und fuhr nach Ostfriesland, wo eine große Gemeinschaftskonferenz, eine Frühjahrskonferenz ist. Das war schön. Also das ist schön. Ich mache Ostfriesland so leer, diese kleinen Häuschen. Und morgens um 9 Uhr, wie ich durch leer ging, 1. Mai, die haben keine Demonstration. Völlig still, kein Mensch. Ich konnte keinen fragen, wo ist die Lutherkirche? Und auf einmal komme ich um die Ecke und da ist ein Trubel und das ist Jugend und da kommen Omnibusse an. Auf einmal, da sage ich, die einzigen Menschen, die wach sind, sind die gläubigen Christen. Und da habe ich gedacht, gebe Gott, dass es immer so ist, die einzigen, die richtig wach sind, die gläubigen Christen. Eine Gemeinschaft, die haben mich ausgepobert. Vormittags einen großen Vortrag und nachmittags einen großen Vortrag, nicht? Aber wieder gesungen wurde, die Gemeinschaftslieder, nicht? Und diese Brüder, so richtig aus Friesen, Haut wie Leder, so eine richtige Seemannsgesichter, nicht? Und wenn die auf die Schulter schlagen, dann gehen sie in die Knie, nicht? Und Kerle. Und eine, wissen Sie, so zentral, eine Gebetsgemeinschaft mit dem Riesenraum, die war, ich schätze das, das zu der Gemeinschaftskonferenz doch, ach, es war so wie die Kirstin-Zug-Konferenz, nicht viel kleiner, nicht viel kleiner. Und nahm ich dieses Spruneleben, da war eine Erweckung. Wie ich gestern Abend nach Hause fuhr, war ich total erschöpft, aber voll Freude von all dem, was ich erlebt habe.